Hörsaal. 15 Minuten Forschung.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörsaal 15 Minuten Forschung, dem Wissenschaftspodcast der Universität Graz. Mein Name ist Gehel Deliak und heute ist Lisa Kornder bei mir. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung, freue ich mich.
Sie sind auch eine jener jungen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die die GEWI-Fakultät kürzlich ausgezeichnet hat. In Ihrem Fall war das für Ihre Dissertation. Und Sie beschäftigen sich in dieser Arbeit mit einem ganz spannenden und auch, wie ich meine, besonderen Thema. Und zwar ist das die Aussprache von Arnold Schwarzenegger.
Genau, ganz richtig.
Also wir alle haben ja irgendwo ein bisschen Arnold Schwarzenegger im Kopf. Mhm. Vielleicht würde ich mich als erstes dafür interessieren, dass Sie mir ein bisschen erklären, woher Ihr Interesse kommt, genau diese spezielle Art der Aussprache oder der Sprache von einer, in dem Fall berühmten Person, zu analysieren. Was war da so Ihr primäres Interesse?
Ja, also generell Aussprache hat mich schon immer interessiert, also bevor ich überhaupt das Dissertationsprojekt gestartet habe. Das heißt, ich höre Menschen sehr gerne zu. Mein Interesse, Schwarzeneggers Aussprache zu untersuchen, hat eigentlich so mit der medialen Aufmerksamkeit um seine Person angefangen. Seine Erstsprache und seine Zweitsprache haben in den letzten 40 Jahren, würde ich sagen, seiner Karriere sehr viel mediales Interesse geweckt. Das heißt, Fragen wie, kann Schwarzenegger überhaupt noch Deutsch sprechen? Warum klingt sein Englisch so komisch? Und solche Fragen sind eben medial aufbereitet worden. Und das war so der Ausgangspunkt für mich. Und die erste interessante Frage war dabei, was hat es mit seiner Aussprache auf sich? Also ist es möglich, überhaupt bestimmte Merkmale seiner Aussprache akustisch-phonetisch zu untersuchen? Und ich habe mich dann interessiert, ob Hörer und Hörerinnen oder inwieweit sie die Muttersprachlichkeit von Schwarzenegger in seiner Erstsprache beurteilen, wenn sie nicht wissen, dass Schwarzenegger der Sprecher ist. Also wir alle haben ein Bild von Schwarzenegger, wir haben etwas im Ohr, wie Schwarzenegger redet. Und ich habe mich eben dafür interessiert, was passiert, wenn ich Hörern und Hörerinnen nicht sage, dass das Schwarzenegger ist. Und das war so der Ausgangspunkt für mein Projekt.
Das sind jetzt sehr viele spannende Fragen, die ich gerne alle mit Ihnen besprechen würde in der Kürze der Zeit, die wir haben. Diese Fragen, die Sie vorher schon angesprochen haben, kann Schwarzenegger noch Deutsch, kann er Englisch oder kann er beides nicht oder nicht mehr? Wie würden Sie das beantworten, wenn man jetzt allein von der Aussprache her das beurteilen würde, nicht jetzt von dem Wortschatz oder der Grammatik her?
Ja, also Aussprache, wie Sie sagen, das ist das, worauf ich mich fokussiere, gar nicht auf Grammatik, gar nicht auf andere Phänomene. Was seine Aussprache betrifft, natürlich, wenn wir fragen, kann Schwarzenegger noch Deutsch sprechen? Ist er seiner Erstsprache noch mächtig? Ist die Antwort ganz klar ja. Also wir hören ihn, wie er in seiner Erstsprache spricht. Was man allerdings sagen kann, ist, dass bestimmte Merkmale oder bestimmte lautliche Realisierungen seiner Erstsprache sich verändert haben im Laufe der Zeit. Das heißt, er lebt seit mehr als 40 Jahren in einem Zweitsprachenland, also in den USA. Und wir sehen, dass durch den Einfluss der Zweitsprache sich auch seine Aussprache in seiner Erstsprache verändert hat. Also man kann das einerseits auf lautlicher Ebene erkennen, aber interessanterweise ist es auch so, dass Hörerinnen und Hörer seinen Erstsprachenakzent als weniger muttersprachlich beurteilen im Vergleich zu monolingualen, also einsprachigen Sprechern. Also es ist eine Veränderung wahrnehmbar, die ist messbar, aber es ist natürlich nicht so, dass wir sagen können, er ist seiner Erstsprache nicht mehr mächtig.
Das ist zumindest mal eine gute Nachricht.
Das ist eine gute Nachricht, ja.
Können Sie da ein Beispiel nennen? An welchen Wörtern oder Lauten oder Lautkombinationen kann man genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, festmachen?
Das heißt, wir haben generell ja ein sehr breites Repertoire an Lauten. Ich habe mir zwei Lautklassen oder zwei Lautkategorien angeschaut, und zwar die Verschlusslaute oder Plosive. Das sind PB, TD oder PB, TD und KG und seine Vokalproduktion. Und es gibt verschiedene akustisch-phonetische Parameter, anhand derer man die Realisierung oder die Produktion dieser spezifischen Laute untersuchen kann. Und das habe ich gemacht und ich habe beobachtet, dass eben sowohl die Plosive als auch einige seiner Vokale im Laufe der Zeit sich den Normen der Zweitsprache annähern. Das heißt, sie bewegen sich im Prinzip weg von der Muttersprachlichkeit, in Anführungszeichen, hin zu den Realisierungsnormen der Zweitsprache, was jetzt diese spezifischen Laute betrifft. Auf globaler Ebene kann man natürlich nicht sagen, dass nur diese Laute dazu beitragen, dass er als weniger oder mehr muttersprachlich wahrgenommen wird, aber im Hinblick auf die Laute sehen wir eine Veränderung.
Mhm. Welche Wörter werden das jetzt? Haben Sie da ein Wort, wo zum Beispiel genau diese Plosive drinnen stecken?
Also normalerweise, wenn man Plosive untersucht, dann schaut man auf Minimalpaare, das heißt Wortkombinationen, wo sich nur der initiale Laut unterscheidet. Also wäre das im Deutschen zum Beispiel packen und backen. Und wenn Sie mir jetzt zuhören, ich bin keine österreichische Sprecherin, mache ich einen Unterschied zwischen P und B. Österreichische Sprecher und Sprecherinnen tendieren dazu, diesen Unterschied zu neutralisieren. Also das geht akustisch eher in die Richtung von B. Und ich habe eben geschaut, wie das bei Schwarzenegger ausschaut. Im Englischen wissen wir, dass dieser Unterschied auch realisiert wird. Also englische Sprecher machen einen Unterschied zwischen stimmhaften und stimmlosen Plosiven. Und was ich beobachten konnte, war, dass in seiner frühen Aussprache, also kurz nach der Immigration in die USA, dieser Kontrast gar nicht vorhanden war oder mehr oder weniger gar nicht vorhanden. Typisch für einen österreichischen Sprecher. Und im Laufe der Zeit hat er dann angefangen, diesen Kontrast zu realisieren, wie es auch im Englischen der Fall ist. Also hier sehen wir so eine Annäherung an die Norm der Zweitsprache.
Ich suche jetzt immer noch nach konkreten Wörtern. Mhm. Also wenn ich jetzt Bakery habe und Problem, dann wäre das so gewesen, dass er beides am Anfang eher weich ausgesprochen
hätte. Genau, ja. Genau,
also das Bakery ist und Problem.
Genau. Ja.
Oder auch umgekehrt, also etwas, wo also beides härter ausgesprochen auch oder eher alles in die weichere Richtung, weil er ja eigentlich ein österreichischer Native Speaker ist.
Genau, also eher in diese, was Sie als weiches B bezeichnen, genau. Eher in diese Richtung. Man kann das anhand der Voice Onset Time messen. Und wie Sie eben gesagt haben, in Ihrer seiner frühen Aussprache haben wir da eher die Richtung von B, also das ist dann zum Beispiel packen und backen, wird beides zu backen, was ich als backen höre. Und dann im weiteren Verlauf hört man dann und kann es auch messen, also ich habe das nicht nur erhört, sondern tatsächlich auch gemessen, dass es dann mehr in die Richtung geht, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen stimmhaften und stimmlosen Plosiven.
Ja. Also hat er sich da ein bisschen verbessert, kann man sagen.
Ja, das höre ich öfters. Es ist natürlich verbessert in dem Sinne, dass der Unterschied deutlicher wird. Also gerade bei Minimalpaaren hören wir dann, ist ein Bedeutungsunterschied da. Aber natürlich weicht er dennoch von seiner muttersprachlichen Norm ab. Also diese Neutralisierung ist gerade in gesprochener Sprache unter österreichischen Sprechern und Sprecherinnen sehr weit verbreitet. Das ist quasi Teil der Aussprache. Und wenn er jetzt natürlich anfängt, diesen Kontrast zu realisieren, kann man sagen, er weicht von dem ab, was eigentlich die Norm der österreichischen Aussprache ist.
Und das im Rückfluss beeinflusst wahrscheinlich auch wieder sein Deutsch oder seine deutsche Aussprache, sagen wir so, weil er ja in der Umgebungssprache Englisch jetzt einfach etwas anderes macht, als er eigentlich früher in seiner deutschen Umgebungssprache gemacht hat.
Absolut, genau. Deshalb sagen wir auch, dass diese Unterschiede oder die Veränderungen der Erstsprache dadurch beeinflusst werden, dass eben die Umgebungssprache eine andere ist. Also seine dominante oder seine bevorzugte Sprache heutzutage oder in den letzten, sagen wir, 10, 20 Jahren ist Englisch, das heißt, es ist das primäre Kommunikationsmittel. Und es ist natürlich logisch, dass das auch irgendwie einen Einfluss auf die Erstsprache hat, also dass sich da auch Veränderungen zeigen.
Ich finde, das hört man auch sehr, nicht nur bei ihm, generell auch bei vielen, die deutsche Muttersprachlerinnen sind und dann in die englische Umgebungssprache wechseln, wenn sie dann Deutsch sprechen, dass sie dann eher Problem sagen als Problem.
Ja, genau, da haben wir auch diesen Einfluss. Also das betrifft jetzt einen anderen Laut, eine andere Lautgruppe wahrscheinlich. Schwarzenegger ist zwar mein Beispiel oder das Beispiel, anhand dessen ich das untersucht habe, aber er steht natürlich exemplarisch für ganz, ganz viele Sprecher. Also Schwarzenegger ist außergewöhnlich in vielerlei Hinsicht, was seine Aussprache betrifft, seinen sprachlichen Hintergrund und seine Sprachgeschichte, wenn man es so nennen mag, ist er nicht außergewöhnlich. Also was wir bei ihm beobachten, ist, was Sie eben schon gesagt haben, eigentlich bei den meisten oder vielen bilingualen Sprechern und Sprecherinnen, die auswandern, die sich in einer primär zweitsprachigen Umgebung befinden, zu beobachten.
Ja. Was ist denn dann so Ihr Tipp eigentlich? Also wenn man als deutsche oder sagen wir in dem Fall österreichische Native Speakerin oder österreichischer Native Speaker in, sagen wir mal, eine englische Umgebungssprache wechselt, soll man versuchen, die Eigenheiten des Deutschen irgendwie ein bisschen beizubehalten oder wenn man das überhaupt so bewusst steuern kann, immer weiß ich gar nicht, ob das geht, oder ist es einfach okay, dass man auch nach einer gewissen Zeit hier assimiliert und dass das ein bisschen verschwimmt?
Das ist eine gute Frage, interessante Frage. Also generell würde ich sagen, man kann es versuchen, aber man wird nicht erfolgreich sein. Natürlich spielen da noch andere Faktoren mit ein, inwieweit man in der Lage ist, in Anführungszeichen, seine akzentfrei, sowohl seine Muttersprache als auch seine Zweitsprache zu sprechen. Aber die Forschung zeigt, dass im Prinzip je länger und je häufiger man sich in Zweitsprachenumgebungen aufhält, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch das Erstsprachensystem beeinflusst wird. Also das ist etwas, was ich denke, das schwer beeinflussbar ist von außen. Also ich kann mich bemühen, dass es nicht so ist. Ich kann mir dessen bewusst werden. Aber es ist nicht möglich, in jeder Situation darauf zu achten. Das heißt, wenn wir miteinander sprechen, kann ich natürlich versuchen, meinen typisch deutschen Akzent zu unterdrücken oder hervorzukehren. Das ist für einen bestimmten Zeitraum möglich. Aber ich würde sagen, und das zeigt auch die Forschung, generell hat man da wenig Einfluss drauf. Und es ist normal. Also wir leben in einer Welt, wo eigentlich Mehrsprachigkeit das globale Phänomen ist, das heißt, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, glaube ich, spricht mehr als eine Sprache. Und da können wir davon ausgehen, dass die Sprachsysteme dementsprechend auch immer miteinander interagieren und dann auch quasi Traces hinterlassen im jeweiligen anderen System. Das ist was Normales und ich würde auch sagen, das kann man auch ruhig pflegen, in Anführungszeichen. Ja.
Eine Frage hätte ich da noch anschließend. Österreich ist ja dafür bekannt, dass wir sehr viel Dialekt sprechen, auch sehr viel unterschiedliche Dialekte sprechen. Schwarzenegger kommt aus der Nähe von Graz und man sagt, dass die Grazer und Grazerinnen relativ wenig eigenständigen Dialekt sprechen und auch wenige Merkmale hier haben. Macht das auch noch einen Unterschied? Würden Sie da sagen, ist das relevant? Oder wäre es anders, wenn er zum Beispiel aus einem anderen Bundesland gekommen wäre, weil dort irgendwie Akzente einfach so stark sind, dass man die eigentlich eh gar nicht mehr wegkriegt und immer mitnimmt, auch in die neue Umgebungssprache?
Also es hängt definitiv damit zusammen, woher ein Sprecher kommt, gerade in Österreich, wo wir wirklich diese dialektale Vielfalt haben. Also das muss mit einbezogen werden. Ein Teil meiner Studie hat sich beispielsweise angeschaut, ob Hörerinnen und Hörer, wie sie die Muttersprachlichkeit von Schwarzenegger beurteilen in seiner Erstsprache. Und da habe ich Hörerinnen und Hörer aus Graz genommen, vorher aber getestet oder abgefragt, inwieweit sie mit diesem spezifischen regionalen Dialekt vertraut sind. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Sprecher und Sprecherinnen oder Hörer und Hörerinnen aus Wien genommen hätte oder Vorarlberg, kann ich nicht davon ausgehen, dass sie den sprachlichen Akzent quasi als fremdsprachlich wahrnehmen, weil sie den Dialekt nicht kennen. Also das ist schon was, was man mit einbeziehen muss, gerade wenn es dann darum geht, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auszuwählen.
Ja. Wie wurde er bewertet?
Ganz interessant. Also ich habe ja gesagt, dass ich herausfinden wollte, wie seine Muttersprachlichkeit wahrgenommen wird, wenn die Hörer und Hörerinnen nicht wissen, dass es Schwarzenegger ist. Und es war tatsächlich so, dass seine Aussprache als weniger muttersprachlich wahrgenommen wurde als die Aussprache von einsprachig österreichischen Kontrollsprechern. Das heißt, ich hatte zwei Gruppen, monolinguale österreichische Sprecher und Sprecherinnen, Sprecherinnen waren es nur, und bilinguale Sprecher, also neben Schwarzenegger noch andere österreichisch, deutsche, englische bilinguale Sprecher. Und es war am Ende so, dass eben Schwarzenegger als weniger muttersprachlich wahrgenommen wurde als die Kontrollsprecher. Das galt aber auch für die anderen bilingualen Sprecher.
Weniger muttersprachlich heißt jetzt, ich höre mir das an und glaube nicht, dass eigentlich die Muttersprache von diesem Mann Deutsch ist.
Genau. Also das funktioniert dann so, die Hörer und Hörerinnen bekommen Sprachbeispiele, relativ kurz, also damit ich eben vermeide, dass ein Hörer oder eine Hörerin ihn als Schwarzenegger identifiziert. Und nach dem Anhören sind die Hörer und Hörerinnen dann gebeten worden zu entscheiden, hat dieser Sprecher Deutsch oder österreichisches Deutsch als Muttersprache? Und die zweite Frage war dann, wie sicher sind sie sich? Sicher, relativ sicher, unsicher. Und anhand dessen konnte man eben so Tendenzen feststellen. Und da bei Schwarzenegger und den anderen bilingualen Sprechern war es tatsächlich so, dass sie als weniger muttersprachlich in ihrer eigenen Muttersprache wahrgenommen wurden, was sehr interessant ist
eigentlich. Ja, spannend. Ja. Wie ich mir das Thema durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, auch nett, da hat jemand sehr viel Schwarzenegger-Filme geschaut und sehr viel YouTube-Interviews angehört. Aber es hört sich jetzt wirklich danach an, als hätten sie wirklich auch sehr viel gemessen, erhoben, viel Forschung betrieben und Recherche gemacht. Also ich glaube, das war schon ein großen Korpus, den sie angesammelt haben.
Ja, Filme habe ich gar nicht geschaut. Interviews waren meine Grundlage. Das heißt, ich habe online geschaut, welche Interviews stehen zur Verfügung, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Und die habe ich dann runtergebrochen eben auf diese lautliche Ebene und mir bestimmte Sequenzen angeschaut, wo die Laute vorhanden sind, die ich untersuchen wollte. Und letztendlich hatten wir, glaube ich, 600 oder 700 Einzelsequenzen an Sprachbeispielen. Und auf der Grundlage dessen habe ich dann die akustischen Untersuchung gemacht. Also Schwarzenegger-Filme habe ich bisher vermieden, muss ich zugeben.
Ja, vielleicht
nicht
jetzt.
Nicht so mein Genre, aber jetzt
vielleicht. Vielleicht jetzt ja. Mit einem anderen Ohr. Einem anderen ja, genau. Ohr. Genau, ja. Genau. Ja, abschließend noch eine letzte Frage. Was wäre jetzt so Ihr Fazit aus Ihrer Dissertation? Mhm. Kurz zusammengefasst.
Kurz zusammengefasst. Ja. Naja, dass man, denke ich, mal überdenken sollte, die Charakteristika oder Kriterien, anhand derer wir Muttersprachlichkeit beurteilen. Das heißt, was ist Muttersprachler? Was ist der Native Speaker? Kann man überhaupt sagen, dass dieser als quasi Ideal noch existiert? Und dass man sich eben der Tatsache bewusst sein sollte, dadurch, dass wir in einer dominant multilingualen Gesellschaft oder Welt leben, dass eben Muttersprachlichkeit vor einem anderen Hintergrund betrachtet werden sollte. Also ich denke, das ist so mein Fazit. Auch natürlich, wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen weg von der Forschung machen, so auf alltägliche Kommunikationssituationen, wo natürlich sprachlicher Akzent und Aussprache eine ganz wichtige Rolle spielen. Das heißt, wir beurteilen bewusst oder unbewusst unser Gegenüber auf Basis der Aussprache. Das heißt, wer ist dieser Sprecher? Wo kommt er her? Welche sprachliche Kompetenz hat er? Und das kann natürlich dann für den Sprecher oder die Sprecherin negative Folgen haben in vielerlei Hinsicht. Auch positive, wenn es geschätzte Akzente sind. Und dessen sollte man sich bewusst sein, dass das eigentlich etwas ist, was Alltag ist, was normal ist, dass wir mit Akzent und anderen Aussprachemerkmalen sprechen.
Ja, das sind sehr interessante Gedanken, die Sie uns da mitgeben. Herzlichen Dank auch für Ihre Zeit und dass Sie uns heute hier ein bisschen über Ihre Arbeit erzählt haben. Wir werden sicher alle Schwarzenegger jetzt ein bisschen mit anderen Ohren hören.
Ich bedanke mich.
Dankeschön. Wir hören uns demnächst wieder im Hörsaal.
Hörsaal. 15 Minuten Forschung.